Wie ist der Monatsspruch nochmal, den ihr auswendig gelernt habt und jetzt an der Wand ablesen konntet? Wer will diesen Monatsspruch jetzt nochmal schnell aufsagen? Ihr habt ja mich genötigt letzte Woche und habt gesagt, wir wollen das diesen Sonntag aufsagen, oder? Wer hat ihn auswendig gelernt? Kommt eins, zwei, drei Leute schnell nach vorne und erklärt es. Kommt. Hast du? Komm, auf. Ja, ja, klar, Herr Logo. Du wolltest doch schon immer im Mittelpunkt stehen.
Also ist bei dem so, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht oder der Ängstlichkeit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
Gut, das war Nummer eins. Noch jemand, der ihn kennt? Du auch? Okay.
Gott hat uns nicht einen Geist der Angst und Furcht gegeben, sondern Liebe, Kraft und Besonnenheit.
Ja, gut.
Ich hoffe, dass der richtig ist. Außer wenn ich schon weggelernt habe, steht doch, ich bin ja daran an der Tür.
Ja, wenn sonst, bist du ja nur hier, um auswendig zu sagen. Okay.
Denn der Herr hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe, der Geduld, der Kraft und der Zucht.
Ach, bei dir hast du noch Geduld mit drin.
Ob so ungefähr ist, weiß ich nicht.
Die Geduld war zu viel, das war jetzt zu viel.
Macht nix.
Okay. Geduld, ja. Schwestern brauchen das nicht, weil in der Bibel steht, Geduld, liebe Brüder, tut euch Not. Also gehen wir jetzt davon aus, dass die Frauen grundsätzlich geduldig sind. Nicht unbedingt, ne? Okay. Somebody else? Noch jemand? Wer wollte noch? Einen nehmen wir noch. Ja, nicht so viel Gedrängel. Okay, na, wer? Auf. Na? Könnt ihr nicht auswendig? Dann picke ich jetzt jemand raus. Du, kannst du ihn? Du musst aufstehen.
Ich muss jetzt aufstehen. Genau. Also Gott hat uns nicht. Ja, jetzt kommt's. Gott hat uns nicht die Ängstlichkeit gegeben, sondern die Kraft, die Liebe und die Besonnenheit.
Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Also an ist das andere auch. Gibt es das in Französisch sprechend auch so? Kannst du den Vers auswendig auf Französisch? Nicht so. Wer kann ihn auf Französisch? Ah, komm her, dann nehme ich dich. Komm mal, damit ich hier nicht in Problem mit dem Lautsprecher komme. Du kannst ihn jetzt auf Französisch sagen. Hört zu, alle ihr Franzosen im Internet.
Okay. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse.
Ihr habt gemerkt, das war jetzt Sprachenrede. Ich habe jetzt die Auslegung dazu. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Liebe, der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das war die Auslegung jetzt. Wenn jemand in Sprachen redet, soll ein anderer auslegen. Habe ich jetzt gemacht. Okay, noch jemand. Was haben wir denn noch? Oh, wo sind die Portugiesen? Los Españoles. Kannst du? Auf Spanisch. Du kannst aber. Auf Portugies, okay.
Deus não nos deu espírito de medo, mas de força, amor e de temor.
Was war das? Timor? Timor. Okay. Okay, auch diese Sprachenrede kann ich auch wieder auslegen. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit, der gesunden Vernunft. Ist ja ganz klar, wenn wir reden, sagt die Bibel, dann reden wir in irgendeiner Sprache dieser Welt. Ist ja ganz klar. Oder in Engelssprachen. Sprachenrede, Rabosalamachanda, Rabakita, Rubushakadaba, ist eine der über 6000, ist eine Sprache aus den über 6000 Sprachgruppen auf dieser Welt oder eben eine himmlische Engelssprache. Ja, so, von daher ist da gar nicht so was Mysteriöses dahinter. Außer, dass der Heilige Geist uns, wenn wir im Geist getauft werden, als Zeichen der Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfangen wir immer das Sprachengebet. Das ist das Zeichen, dass ich vom Heiligen Geist erfüllt bin oder Geist getauft bin, um es so zu sagen. Jetzt schalte ich aufs andere Mikro. Jetzt müsste ich auch wieder zu hören sein. Okay. Haben wir noch eine Sprache irgendwie versäumt? Russisch? Wer ist Englisch? In Englisch? Oh, come my brother. Okay. Nein, das wird auswendig. Du bist aus England. Du bist nicht nur ein Jesus-Fan, sondern ein Queen-Fan. Okay. Ja, so, auswendig.
Ja, yes, Lenny. So, God, auf Englisch. So, Gott hat us not a spirit of fear given, but the strength and the love and peace.
Okay, also diese Sprachenrede ist schon bekannt. Für nächsten Sonntag ganz auswendig. Was haben wir jetzt noch für eine Sprache übersehen? Russisch. Oh, wo ist Russisch? Kannst du ihn auswendig auf Russisch? Komm her, komm nach vorne. Ja, auf. Das macht ja nichts. Ich habe die Auslegung. Das ist wie beim Sprachen. Ich habe die Auslegung.
Господь не дал нам духа боязни, а дал нам духа любови, силы и здравого ума.
Барасунда басака лабосанда кита бошата калабасита эмоханашуака. Ganz einfach. So, ne? Okay. Also, das war. Gibt's noch ein Indisch? Wer Indisch? Nein, nix Indisch. Okay. Hör mal, du bist doch da irgendwie aus dem Ostblock oder irgendwo her. Kannst das nicht, kannst nur Deutsch. Also wenn du mit deinem Mann bist, wo kommst du eigentlich her? Rumänisch. Küsst du ihn Deutsch oder Rumänisch? Mal so. Kannst du den Unterschied erklären? Würdest du einen Vortrag darüber halten? Auch nicht, okay, gut. Philippinen, kann denn jemand auf Philippinisch den Vers auswendig? Könnt ihr den auswendig? Das war jetzt, nein, nicht so. Nicht, Moment, okay. Wenn jemand ihn auf Philippinisch kann, könnt ihr ihn auswendig? Noch nicht. Nächsten Sonntag? Okay, will ich ihn auf Philippinisch hören. Okay, gut. Türkisch? Oh, das ist... Komm mal hierher, das ist echt ganz einfach.
Ganz kurz, muss ich sagen.
Ganz kurz, okay. Nur den Vers, nur den Bibelvers.
Aber nicht ganz so fest.
Soweit du ihn kannst.
Also, Rabza korkak ruhunu değil, ancak cesaret ruhunu vermiş.
Raksha cimbeni bevevernish. Okay, war eigentlich ganz einfach, ne? Okay, also, ist gar nicht so schwierig, nicht wahr? Odenwälderisch vielleicht, aber das... Da wird es mit der Auslegung, glaube ich, dann jetzt dann schwierig. Naja, die Hesse, die Babble dann, ne? Okay. Also für nächsten Sonntag noch ein paar Sprachen. Wer? Amharisch. Kannst du? Komm her. Will jemand das auf Amharisch hören von euch? Okay.
Es ist nicht Amharisch, es ist Tigrinya.
Tigrinya.
Ja, genau. ich versuche zu übersetzen, ich kann es eigentlich eher auf Deutsch.
Okay.
Amlach nai ferhat nai fersai konan hibina. Nai heili, nai ferri, nai... Was heißt denn Besonnenheit, weiß ich nicht.
Gesundes Denken. Gripsos.
Das ist
Besonnenheit, Vernunft, Denken, gesundes Denken. Ja, aber es war ungefähr so, ne? Also, okay. Das ist so. Also mir fehlen manches Mal auch die Worte dann vom Spanischen. Das fehlt mir dann. Dann auf einmal ist es weg. Und dann habe ich zum Beispiel unsere Schwester gesagt, wie heißt dieses Wort? Und dann sagt sie ja so, sag ich, das ist ja klar. Aber manchmal ist das so weg irgendwie. Okay, gut, also die nächsten Sprachen noch für nächsten Sonntag. Okay. Gut. In den letzten Wochen haben wir manches uns angeschaut bezüglich Stiftshütte. Einmal bedeutungsmäßig, dann auch, wie wir das praktisch für uns anwenden. Letzten Sonntag war das Thema Tritt heraus aus Furcht und Ängstlichkeit. Und weil Gott hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit, der Ängstlichkeit oder der Feigheit, wie es ja eigentlich heißt, gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht ist nicht in unserer Übersetzung, sondern der Besonnenheit. Das hatten wir ja letztes Mal eingehend angeschaut. Besonnenheit, gesunder, gesammelter Verstand. So, dass wir auch diese Dinge, dass wir sie logisch denken und angehen, in einfachen Worten gesagt, wie der Heilige Geist auch denkt und möchte, dass wir die Dinge verstehen. Ein Thema, das ja immer wieder beschäftigt, ist ja auch die, oder die Frage, sind wir jetzt wirklich frei von der Sünde? Wir haben bei der Stiftshütte uns das angeschaut, dass wir in den Vorhof kamen am Brandopferaltar, die erste Begegnung hatten, wo wir von der Strafe der Sünde befreit wurden. Zweite Seite, wo wir sagten, von der Macht der Sünde befreit worden sind. Und so, wir haben uns, dass wir mit Christus gestorben sind, mit ihm auferweckt worden sind. Wir haben uns all diese Bereiche angeschaut. Und ich möchte ein paar Bibelstellen lesen, die, da will ich auch gar nicht mehr mich groß zu äußern. Also das Thema ist heute Freiheit von Sünde, Freiheit von Sünde. In Jesaja 53, 5 steht, doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, also wegen unserer Treubrüche willen, zerschlagen um unserer Sünden, also die Züchtigung lag auf ihm, die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden. Er wurde gezüchtigt, er wurde geschlagen, er wurde bestraft, damit du und ich Frieden haben können, damit wir alle, die zu Christus kommen, sich nie wieder fürchten müssen, bestraft zu werden wegen ihrer Sünden. Und das ist etwas, was so gegen unser ja, selbst gebasteltes Gerechtigkeitsempfinden aufgeht, so möchte ich mal sagen. Wir meinen, wir müssen für alles irgendwie bezahlen oder eine Gegenleistung erbringen. Nur das Ding ist, wenn wir wirklich etwas leisten wollen zu unserer Erlösung, zu unserem Frieden, dann können wir das nicht haben. Wir können nur Frieden bekommen, wenn wir es als Geschenk annehmen. Jeder, der eine Leistung dazu erbringen möchte, um Frieden zu haben, kann ihn nicht haben. Weil der Friede Gottes ist ein Geschenk von Gott für die, die des Glaubens an Christus sind. Hallo? So, noch einmal Jesaja 53, 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen, wegen unserer Treubrüche willen, zerschlagen wegen unserer Sünden. Die Strafe, die Züchtigung lag auf ihm zu unserem Frieden. Und Römer 5, 1 sagt, Frage vorweg, gibt es hier Gerechtfertigte? Dann ist das für dich wichtig. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, durch den Glauben Christi, wir haben das ja vor Wochen, Monaten beleuchtet, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, aus dem Glauben Christi, so haben wir Frieden mit Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Wer zu Jesus gekommen ist, Jesus aufgenommen hat, gerechtfertigt worden ist aufgrund des Glaubens. Und ich gehe nochmal zurück zu den Anfängen, die wir hatten, auch im Bereich der Stiftshütte. So viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das Recht, das ist, geht nicht nur um ein Recht, sondern es geht Exousia, Vollmacht, Autorität. Von da an, wenn wir Christus aufgenommen haben, können wir aufstehen und erklären, zuversichtlich, siegessicher, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Weil Christus hat uns diesen Namen verliehen, dass wir uns so nennen dürfen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, gegeben, geschenkt, dass wir uns Gottes Kinder nennen dürfen. Gott sagt, du darfst durch diese Welt gehen, weil du zu Jesus gehörst und du kannst erklären, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Und das müssen wir festmachen. Das brauchen wir in stürmischen Zeiten, das brauchen wir in Krisen. Das brauchen wir, wenn die Anfechtung uns umkreist oder wie Hebräer sagt, die umstrickende Sünde mit ihren Seilen kommt und um uns herumläuft und sagt, ich bringe dich zu Fall. Und da müssen wir wissen, ich bin gerechtfertigt durch den Glauben Jesu Christi und ich habe Frieden mit Gott durch meinen Herrn Jesus Christus, durch den Glauben an ihm. So Römer 5,1, da wir nun gerechtfertigt worden sind, aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Du musst nicht mehr Frieden schaffen mit Gott. Was dem Menschen unmöglich war, Frieden mit Gott zu schaffen, das war uns unmöglich. Wie wollen wir als Menschen, die in Schuld, in Versagen, im Schmutz der Sünde gewesen sind, was wollen wir aufbringen, vorweisen, um zu erklären, Gott, ich mache dir ein Friedensangebot. Gott, mach Frieden mit mir, dafür gebe ich oder mache ich das. Und Gott würde sagen, tut mir leid, was immer du vorbringst, was immer du zur Bezahlung bringen willst, es reicht nicht aus. Und so kam Gott selber durch seinen Sohn Jesus und machte Frieden mit uns durch Christus am Kreuz. Endlich Frieden. Und das ist nicht unsere Leistung. Und deshalb sagt Jesaja und andere Stellen, wenn du durch eigene Leistung versuchen willst, irgendwie gut bei Gott dazustehen, dann kannst du ihn nicht kennenlernen. Denn der Gott der Bibel offenbart sich als der, der sagt, ich habe für alles bezahlt, ich habe alles abgerechnet, du kannst zu mir kommen, es akzeptieren, dass ich dir ein Geschenk mache, das Geschenk des ewigen Lebens, das Geschenk des Glaubens, das Geschenk des Friedens. Du kannst das gratis annehmen. Wenn du das nicht gratis annehmen willst, kannst du mit mir nicht zusammenleben. Das ist die einzige Basis, um mit Gott zusammenleben zu können. Und das müssen wir uns mal verinnerlichen. Das müssen wir uns tief verinnerlichen. Wir haben Frieden mit Gott, nicht durch unsere Leistung, sondern durch unseren Herrn Jesus Christus. Deshalb haben wir Frieden. Deshalb haben wir Frieden. Deshalb haben wir Frieden mit Gott. Und das muss fest sein in uns. Also er hat mich befreit von der Strafe der Sünde. Ich muss nicht mehr Angst haben, wegen Sünde bestraft zu werden. Er hat bezahlt und er hat alles ausgeglichen. Er hat mein Minuskonto komplett ausgeglichen. Und das muss ich gratis annehmen. Allein die Gnade. Allein die Gnade. Und dann sagte ich, dann hat er uns befreit von der Macht der Sünde. Auch das müssen wir wissen. Aus seinem Unerrettetsein heraus. Paulus gibt einen Einblick aus der Zeit, als er ein total religiöser, gottgefälliger Mensch war. Er sagt, nach dem Gesetz bin ich ein Mensch, der unfehlbar war. Er hat sich so als einer betitelt, der sagt, ich habe das Gesetz gehalten. Was Gott gefordert hat, habe ich mit eiserner Anstrengung, mit Willen und mit Entschluss. Ich habe gesagt, ich werde genauso leben, wie das Gesetz es sagt und ich werde keinen Fehltritt mir erlauben. Eher bringe ich mich um, sterbe ich, sage ich jetzt mal. Ich werde es mir nicht erlauben. Und dann sagt Paulus, diese ganze Anstrengung war alles Dreck. War alles Dreck. Da kommt er zu Jesus und es nützt nichts. Es nützt nichts. Von der Macht der Sünde, er schildert in diesem Zustand manches Mal dieser Kampf, der in ihm auch war. Er sagt, ich elender Mensch, Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes, dass doch dieser Kampf endlich mal aufhört? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, tue ich und so weiter. Also ihr kennt das. Er geht und spielt das hin und her. Und er strengt sich an und er sagt später in Philippa, glaube ich, sagt, ich habe es aber dann schlussendlich doch gehalten. Nach dem Gesetz unsträflich. Zumindest hat er es dann durch Opferungen, wie es das mosaische Gesetz sagt, sicherlich ausgeglichen. Aber es war ein Krampf. Und er sagt, ich will nicht im Krampf leben. Und viele Menschen, die zu Jesus Christus gekommen sind, sie führen ein Leben in Krampf. Ein fürchterlicher Krampf, immer besser sein zu wollen, immer noch mehr leisten zu können. Jetzt muss Gott irgendwie und die Gemeinde und die Menschen und meine Familie, irgendwie müssen sie doch jetzt mal mit mir zufrieden sein. Weißt du, wann Gott zufrieden ist? Und weißt du, wann ich zufrieden bin? Wenn ich zufrieden bin, wenn du hergehst und sagst, ich verlasse mich nur auf das Werk Jesu. Weil dann kann ich einen Kampf einstellen oder einen Weg einstellen, dich dazu zu bringen, endlich zu kapieren, dass es alles umsonst ist. Spart mir eine Menge Arbeit. Man muss ja auch mal an sich denken, oder? Spart eine Menge Arbeit. Spart eine Menge Arbeit. Wenn du begreifst, allein durch die Gnade Jesu. Ich elender Mensch, wer wird mich denn befreien oder erlösen, aus erretten aus dem Leib dieses Todes? Römer 7, 24 und Vers 25 in Römer 7. Da gibt er diesen grandiosen Vers. Bei uns steht nur einfach, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber der griechische Grundtext, der haut da voll in die Kerbe rein. Der griechische Grundtext sagt, als Paulus aufruft, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Dann sagt er, Gnade hat's getan. Steht bei uns leider nicht so in den Übersetzungen. Gnade hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Die Gnade, Geschenk, Charis, unverdiente Gunst, nichts bezahlen zu müssen. Gott sagt, du glaubst, dass das Opfer Jesu genügt. Du glaubst, dass der, der in uns ist, größer ist als der in der Welt ist. Du glaubst, dass er, der Starke in dir ist. Dann sagst du, jetzt kann ich zur Ruhe kommen. Du erlebst Gnade und du sagst, der Kampf ist zu Ende. Jetzt lebt jemand in mir, der den Kampf führt. Jetzt ist jemand in mir, der mich in Überwindung und Sieg hineinbringt. So, ich danke Gott. Gnade hat's getan. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Bis dahin sind wir ja eigentlich noch ganz gut irgendwie. In unserem Denken vielleicht. Aber ich möchte einen Schritt weitergehen. Jetzt ist es wichtig für uns, mit Jesus Christus in dieser Freiheit zu leben. Wir sind nicht nur befreit von der Strafe der Sünde, nicht nur befreit von der Macht der Sünde, sondern wir sind in die herrliche Position hineinversetzt worden, mit Christus frei zu leben, in Freiheit zu leben. Und das möchte ich mit euch noch ein bisschen anschauen. Markus 8, 34 sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Ich möchte es so sagen, Jesus nachfolgen bedeutet das Kreuz aufnehmen und sterben. Was bedeutet das Kreuz aufnehmen? Vor einem Jahr oder zwei habe ich euch das schon mal erklärt. Kreuz aufnehmen bedeutet unser Todesurteil. Es bedeutet, dass wir sterben. Als Jesus das Kreuz aufnehmen, und das heißt, und er nahm das Kreuz auf sich und trug es. Und dann ging er nach Golgatha, richtig? Und was passierte dort am Kreuz von Golgatha? Er starb. Und Jesus sagt, der einzige Weg für dich und mich, in vollkommener Freiheit zu leben, ist zu sterben. Unserem alten Menschen zu sterben. Dieser alte Mensch, der uns immer in die Quere kam, der nach seinen Lüsten und Begierden sich ausrichtete und seine Forderungen an uns stellte und uns in die Quere kam, wenn wir das Gute tun wollten, dass wir es dann doch nicht taten und umgekehrt. Dieser alte Mensch, der kam und immer wieder uns attackierte. Jesus sagt, es gibt ein Mittel für dich, in Freiheit zu leben. Es gibt ein Mittel für dich, frei zu leben. Und dieses Mittel ist, stirb. Stirb. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, ich sage, ja, Jesus, ich akzeptiere, wie du am Kreuz starbst, so sterbe auch ich am Kreuz. Das heißt nicht für alle, die auch im Internet zuhören, dass wir jetzt sagen, hier besorgte jemand mit Hammer und Nägel und Holz, der dich irgendwo festnagelt. Sondern wir sprechen hier von einem geistlichen Akt, der geschieht. Ich nehme Christus auf und ich sage, von jetzt an lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Der alte Mensch ist gestorben. Du erklärst dich für tot dem alten Menschen, um Christus zu leben. In Römer 6, Vers 6 steht geschrieben, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt ist, Systauro, zusammen mit jemand kreuzigen, zusammen am Kreuz hingerichtet werden, zusammen mitgekreuzigt werden. Dieses Wort Syn kommt zusammen mit ihm. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch zusammen, als Jesus am Kreuz starb, hat er das gleich so eingerichtet, dass alle, die zu ihm kommen und an ihn glauben und sagen, du bist mein Herr, dir folge ich nach, und ich akzeptiere den Tod, den du für mich erlitten hast. Und ich akzeptiere auch, dass wenn ich zu dir komme, dass mein altes Leben zu Ende ist. Ich betrachte mich von dem Tag meiner Bekehrung an als einer, der jetzt gekreuzigt wurde, der tot ist, der jetzt aufgehört hat, sein Recht haben zu wollen, das alte Leben weiterführen zu wollen. Mit all seinen Rechtfertigungen. Es steht zusammengekreuzigt. Wir müssen erkennen, wenn wir zu Christus kommen, wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, sind wir zusammen mit ihm, Systauro, mit ihm zusammen gekreuzigt. Er starb am Kreuz, als ich ihn aufnahm, starb ich auch. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, wenn wir in die Grunddinge des Glaubens auch hineingehen und wenn ihr Menschen zu Christus führt, das ist ja nicht nur ein Halleluja-Evangelium in dem Sinne, sondern auch ein glorreiches Evangelium, sagt du, der alte Schweinehund kann endlich krepieren. Der alte Kerl kann endlich sterben. Der alte Mensch kann aufhören, mit seinen Begierden und Rechtsforderungen zu existieren. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung in Christus. Römer 6, 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch zusammen mit ihm gekreuzigt worden ist. Warum? Damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also, wir nehmen Jesus auf und sterben. Wir erklären, was Römer 10 sagt, wer mit seinem Mund bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, der wird, was wird der? Und wenn er sein Bankkonto vorher in der Gemeinde abgibt? Nee. Nein. Wer mit seinem Mund bekennt, dass Christus der Herr ist, der wird gerettet. Wer glaubt, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist für uns, wer das glaubt, ist gerechtfertigt. So einfach ist das. Das ist das Evangelium. Ein Teil des Evangeliums, das uns sagt, das ist dein Zugang. Du bist jetzt gerettet durch das Bekenntnis deines Mundes und Aufnahme Jesu in dein Herz. Und jetzt lebst du nicht mehr dir selbst. Du glaubst, dass Jesus von den Toten für dich auferstand. Denn was sagt Paulus? Ist aber Christus nicht von den Toten auferstanden, dann seid ihr noch in euren Sünden. Und dann seid ihr die elendsten und betrogensten Menschen auf der ganzen Welt. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann seid ihr noch in euren Sünden. Aber Paulus sagt, nun aber ist Christus auferstanden. Und er lebt. Und wir haben ihn aufgenommen. Und jetzt leben wir durch ihn, durch seine Kraft und nicht aufgrund unserer Leistung. Römer 6, 3 sagt, oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind. Wir sind, wie ihr merkt, immer noch am Brandopferaltar jetzt. Der alte Mensch ist wirklich hingerichtet. Er ist zusammen mit Christus gekreuzigt. Das heißt, ich lebe nicht mehr, wie ich will. Das heißt, wenn ich zum Glauben an Jesus Christus komme und ich lebte ein unmoralisches Leben, das äußert sich zum Beispiel, indem ich unverheiratet zusammenlebe. dann bin ich nicht im Plan, im Willen Gottes. Unverheiratet zusammenleben bezeichnet die Bibel Porneia. Und die Bibel sagt, wer diesen Lebensstandard wählt oder diesen Zustand lebt, unverheiratet zusammenzuleben, kann nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das heißt, wenn ich mich bekehre, dann sage ich, meinem Wunsch, meinem Verlangen, in wilder Ehe zusammenzulegen, das beendige ich jetzt, denn diesem Teil meines Lebens bin ich gestorben. Ich gehöre jetzt Christus. Und wir klären die Position. Und ich habe es immer wieder erlebt, dass Menschen, Pärchen, die sich zu Christus bekehrt haben, die dann einfach sagten, wir nehmen einen Abstand zum Beispiel und klären unsere ganze Situation. Das ist etwas, was wir klären müssen. Wir müssen diese Dinge klären. Weil sonst werden wir auch nicht Frieden haben, denn dann leben wir das alte Leben ja ganz einfach weiter. Oder wisst ihr nicht, dass so viele auf Christus getauft sind, die wurden in seinen Tod getauft? Das alte Leben ist vorbei. Jemand, der in Homosexualität lebt, der geht her und sagt, ich werde jetzt mit meinem ganzen Sein und Leben wieder in die richtige Ordnung, in die Ordnung kommen, wie Gott sie für Mann und Frau vorgesehen hat. Ganz klar. Auch wenn unsere Gesellschaft das anders sagt. Auch wenn unsere Gesellschaft sagt, jeder soll machen, wie er will. Natürlich kann er machen, wie er will. Aber wir sehen ja die versklavten Menschen und die zerrütteten Menschen. Und wir kennen das ja aus der Seelsorge. Wie auch homosexuelle und lesbische Frauen, wie sie unter der Not oft leiden, so leben zu müssen. Aber in ihren eigenen Kreisen, in ihren eigenen Reihen dürfen sie ja nicht mal sich äußern darüber, dass sie dieses Leben manches Mal ankotzt. Denn man muss doch nach außen schön das Bild aufrechterhalten, schwul sein ist gut. Und egal, ob das ein Oberbürgermeister sagt oder nicht, schwul sein ist nun mal nicht gut. Es ist eine Geißel für die Personen und sie können in Freiheit kommen. Auch wenn es Pfarrer sind, die in den Pfarrhäusern so zusammenleben. Sie leben außerhalb der Ordnungen Gottes. Wir sind also zu Christus gekommen, um in Freiheit zu leben. In diese Freiheit des Glaubens gehen wir hinein, indem wir unser alter Mensch stirbt. Und wir folgen jetzt Christus. Wir sind freigesprochen von der Sünde. Du musst wissen, du bist wirklich freigesprochen. Römer 6, 7 sagt, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Steht das bei euch auch? Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen. Wenn ich aber sage, ich will glauben, dass Jesus der Herr ist und ich will das bejahen, aber ich will mein altes Leben weiterleben und ich lebe dann mein altes Leben weiter, dann bin ich nicht gestorben. Da muss ich mir doch gar nichts vormachen. Dann bin ich nicht gestorben. Gestorben heißt, ich lebe dem Alten nicht mehr. Es beginnt mit meinem Glauben an Jesus eine neue Ära, ein neuer Abschnitt. Und solange wir das nicht klären, werden wir auch nicht im Frieden leben können, weil der Geist in uns begehrt und eifert. Und er sagt, ich kann das nicht ertragen, diesen Zustand, den du dir da erlaubst. Römer 6, 7, wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Und das ist das Herrliche, wenn du sagst, Jesus, mein altes Leben, ich gebe es ans Kreuz. Und ich will dem nicht mehr leben, Herr. Jetzt lebe ich dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Denn was sagt der Paulus im Korintherbrief? Denn er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selber leben, sondern für den leben, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Richtig? So, wir sind frei. Wenn wir sagen, ja, altes Leben, ade, vorbei, dann sagt, ruft Gott aus über dir, du bist freigesprochen von der Sünde. Römer 6, 22 sagt, jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gottes Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht in der Heiligung. Ihr sagt, ja, Heiligung bedeutet Absonderung. Ich lebe jetzt für Gott. Ich lebe nicht mehr mir selber. Ich lebe jetzt für Gott. Ich lebe dem, der für mich gestorben und auferstanden ist. Für den lebe ich jetzt. Mit dem lebe ich jetzt. In ihm lebe ich jetzt. Mit ihm bin ich verwurzelt. So, das ist also unsere Entscheidung, die wir da getroffen haben. Und jetzt von der Sünde freigemacht, sind wir Sklaven, Diener Gottes geworden. Und ihr habt eure Frucht in der Heiligung, in Absonderung. Die Frucht, wenn jemand sich wirklich zu Jesus bekehrt, dann siehst du Früchte in seinem Leben. Du siehst vor allem die erste Frucht, dass er sagt, so wie ich bisher gelebt habe, lebe ich nicht mehr. Er fängt an, in Heiligung zu gehen, in Absonderung. Also das heißt, abgesondert für Gott. Gott ist heilig, das heißt, er ist abgesondert. Er macht, schwimmt nicht in dem großen Teich von Unmoral und all dem mit. So, die Frucht ist, du siehst, ja, der hat sich bekehrt. Was sagten meine Freunde, mit denen ich mich regelmäßig traf, bevor ich zum Glauben kam? Und die dann immer ihre Kifferrunden und Drogenrunden dort hatten. Und dann kam ich zu ihnen und erzählte ihnen von Christus. Und sie wollten es dann nicht hören. Aber sie sagten, eins müssen wir dir bekennen und aussprechen. Junge, du bist neu geworden. Junge, du bist neu geworden. Werde ich nie vergessen. Mein Freund, mit dem ich mich ganz gut verstand, und er sagte, Herbert, ich will das nicht mit diesem Jesus. Aber ich muss dir sagen, du bist neu geworden. Man sah die Frucht, dass jetzt das Leben ein anderes wurde. Die Auswirkungen des Auferstehungslebens in mir wurden sichtbar, wurden wirksam. Und das sehe ich und beobachte ich ja auch unter uns. Wenn Menschen zu Christus kommen, Jesus aufgenommen haben, du siehst auf einmal, wie sie anfangen, ein Leben mit Christus zu führen. Du siehst die Frucht der Heiligung in ihrem Leben. Das ist nichts Starres, irgendwie Religiöses. Jetzt sind wir heilig, der Dutt sitzt da links oder sitzt da rechts. Darum geht es überhaupt nicht. Das Ende aber von dieser Heiligung, das Ende dieser Heiligung aber ist das ewige Leben bei Gott, sagt Römer 6, 22. Ist das ewige Leben. Wir sind also frei vom alten Menschen, freigesprochen von der Sünde. Drittens, wir sind frei von Verdammnis. Und das musst du wissen. Die Seele, die Gefühle, dein altes Leben, dein altes Wesen, deine alte Denkweise, sie will dich vielleicht manches Mal anklagen. Und manches Mal mit dir vielleicht enger umgehen, als es tatsächlich angebracht ist. Weil die Seele noch nicht kapiert hat, dass man wirklich durch Christus frei geworden ist. Aber wir sind frei von Verdammnis. Römer 8, 1 bis 2 sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich, dich, frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Welch eine starke Aussage. Noch einmal, Römer 8, 1 bis 2. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die. Es gibt's nicht. Was nicht gibt's, gibt's nicht. In der DDR früher haben die Leute am Geschäft Schlange gestanden, weil sie vielleicht Bananen kaufen wollten und dann bekamen sie zu hören, gibt keine Bananen. Egal, was du bieten würdest, egal, wie dick dein Portemonnaie wäre, es gibt keine Bananen. Tut mir leid, nehmen Sie eine Orange oder wie auch immer. Die gab es aber auch nicht. Wir sind frei von Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Gibt es nicht. Du kommst und willst sagen, oh, wo gibt es ein Stück Verdammnis? Ich bin jetzt Christ, ich gehöre Jesus, aber ein Stück Verdammnis wollte ich mir doch noch zurückbehalten, damit ich mich irgendwie selbst quälen und kasteien kann, damit ich mir selber ein bisschen Übles zufügen kann, sonst wird das Leben ja vielleicht zu langweilig. Bitte, Gott, ich bin jetzt Christ, ich bin jetzt gestorben mit Christus, ich habe jetzt Frieden. Bitte Gott, ein Stückchen Verdammnis, darf ich das nicht mitnehmen in das neue Leben? Kann ich das, kannst du das nicht irgendwo aus dem Reich der Finsternis noch ein Stück abzweigen? Einfach so ein paar Online-Weiterleitungen in die geistliche Welt und dass ich doch in meinem neuen Leben so ein bisschen Altes noch mitnehmen kann, ein bisschen Verdammnis. Keiner von uns würde diese Umleitungen wollen. Aber ich sage das bewusst so. Wie oft ist es so, dass wir sitzen und wir klagen uns an und wir klagen uns an und wir klagen uns an und vergessen, dass wir Frieden haben mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Vergessen, dass unser alter Mensch gekreuzigt ist. Vergessen, dass wir jetzt zu einem neuen Leben in Christus berufen sind. Wir vergessen es. Römer 8, 1, 2 sagt, es gibt jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Hallo? Den Vers lernt ihr auswendig bis nächste Woche, bis nächsten Sonntag. Römer 8, 1 bis 2, auswendig. Und ihr im Internet auch. Und ihr schickt ihn mir auswendig per E-Mail zu. Die lachen jetzt alle. Die denken jetzt, ihr holt euer Bibelprogramm und kopiert den Vers und schickt ihn mir rüber. Ich weiß, das tut ihr nicht. Ihr schreibt ihn wirklich auswendig und dann werde ich ihn korrigieren. Okay, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Wir sind jetzt, was haben wir letzten Sonntag gesagt? Wir haben nicht mehr den Geist der Furchtsamkeit, der Ängstlichkeit. Und wir sind jetzt nicht mehr unter dem Gesetz des Todes, des Fleisches, des Natürlichen. Wir sind jetzt in dem Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus. Christus, der das Leben ist, der das Zoe ist, der das ewige Leben ist, das kraftvolle Leben ist, das überwindende Leben ist, das Leben im Frieden ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieser Christus in uns, das erklärt, du bist frei vom Gesetz des Todes. Du bist frei vom Gesetz der Sünde. Wir müssen das wirklich mal glauben. Ich weiß nicht, wie ich dir das einimpfen kann, aber das musst du glauben. Das musst du glauben. Gott erklärt das so. Du musst aufhören, dich selber zu verurteilen. Du musst aufhören, dich in religiöser Strenge irgendwie dauernd erziehen zu wollen. Du musst ganz einfach mal zur Ruhe kommen und sagen, ich habe Christus und jetzt habe ich Frieden mit Gott. Und aus dieser Friedensbasis heraus gehst du und schaust dir das neue Leben an, das du in Christus hast. Deshalb sage ich, lest bitte Neues Testament. Lest die Briefe, was der Paulus und der Petrus und die anderen schreiben, wer wir in Christus sind. Das müssen wir lesen. Deshalb seid ihr auch ein reinigender Strom bei uns geboren, um frei zu sein im Seminar. Deshalb lest ihr ja auch während dieser Zeit des Seminars das Neue Testament, die ganzen Briefe, also die Briefe des Neuen Testamentes parallel dazu durch. Weil ich möchte, dass du weißt, was das Neue Testament, was die Apostel geschrieben haben über uns, unseren Zustand, wer wir in Christus sind. Ich will, dass du das weißt. Es genügt nicht, dass ich das weiß. Wenn es genügen würde, dann würde ich heute Abend nicht hier stehen und krähen wie ein Hahn. Ich denke mal an den Petrus, ne? Ich daran denke, du, wie viele Predigten ich im Leben gehalten habe. Und Menschen sind aufgrund der Predigt nicht umgekehrt. Haben ihr Leben nicht verändern lassen. Und dann schaue ich mir den Petrus an. Der sieht seinen Prediger nicht mal. Irgendwo so ein Hahn. Im Nachbarsstall oder Garten. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich und tat Buße. Vielleicht sollte ich mal einen Sonntag nur krähen. Wäre vielleicht eine neue Variante. Dass ich als Hahn komme. Karneval, vielleicht finde ich so ein Kostüm. Ja, morgens, wenn ich aufstehe, da stehen meine Haare zu Berge. Wie sagte meine Tochter heute, sagte gestern, Papa, siehst aus wie ein Hahn. Ne, so mit den Haaren, wenn sie so nach oben stehen, so wie so ein Hahn im Kamm. Jetzt nach dem Kurzschnitt, dann ist das morgens immer schön in die richtige Richtung gebügelt und dann steht das natürlich auch schön. Ich müsste noch ein bisschen Gel rein und dann hätte ich so einen richtig modernen Irokesenschnitt. Okay, der Hahn krähte und Petrus kehrte um. Ich weiß nicht, hilft dir das, wenn ich einen Sonntag mal krähe? Vielleicht hat dann zu dem Krähen jemand die Auslegung. Vielleicht als Henne dann, oder wie auch immer, keine Ahnung. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus hat dich und mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Du bist frei vom Gesetz der Sünde. Du bist nicht mehr unter dem Zwang, du bist gestorben mit Christus. Haltet, was sagt Paulus? Rechnet euch für tot. Hebräer sagt, die umstrickende Sünde kommt und will uns zu Fall bringen. Das Fleisch und die Lust und die Gefühle und die Gottlosigkeit der Seele. Sie wollen uns sagen, ist doch schee. Und du sagst, nein. Du wendest dich ab und sagst, lass uns wegschauen auf Jesus. Du wendest dich von der dich umstrickenden Sünde ab und sagst, ich bin dem gestorben. Das ist der einfache Weg, Christus anschauen, mit ihm zu sein, mit ihm zu leben. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat mich und dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Okay, lass uns mal zusammensprechen. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht. Tupp dich mal auf deine Brust und sag, hör zu, alter Junge, du bist freigemacht. Oder altes Mädchen. Junge Frau höre ich, da sind schon wieder wie ein paar Widerspenstiger. Kannst, altes Mädchen, nur weil ihr gerade 30 geworden seid, seid ihr noch nicht alt, okay? Also mich freigemacht, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, Jesus, hat mich freigemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Glaubst du es endlich? Das musst du mitnehmen. Damit musst du leben. Damit darfst du leben. Ich habe das Leben Gottes in mir. Wir singen doch manches Mal. Ich habe Gottes Leben in mir. Ich habe Gottes Leben in mir. Schade, wenn das nur Songs sind. Schade, wenn das nur Songs sind. Wir haben es wirklich in uns. Wirklich in uns. Das ist so tiefes, verankertes Wissen. Tiefes geistliches Wissen und Feeling, möchte ich fast sagen. Er ist in mir, er lebt in mir. Letzter Punkt. Du bist frei von der Verpflichtung, im Fleisch zu leben. Du bist frei von der Verpflichtung, dem Fleisch gehorsam zu sein. Du bist frei von dieser Verpflichtung. Du bist frei von der Verpflichtung. Habe ich was Falsches gesagt? Verpflichtung. Ja, ich bin dem nicht mehr verpflichtet. Ich bin nicht mehr verpflichtet, meinem Gefühlen, meinem Fleisch, meinem Denken zu gehorchen, sondern ich bin gestorben und habe mich entschieden, ich bin nur noch einem Mann verpflichtet und das ist Christus Jesus. Dem bin ich verpflichtet. Das muss so eine Entscheidung in uns sein. Und das muss auch dann eine Entscheidung in uns bleiben, wenn wir auf dem Weg straucheln. Wenn du auf dem Weg fällst, ich spreche nicht von einem perfektionistischen Weg. Reiß dich zusammen, dass es nicht schief geht. Dann bist du schon wieder, was sagt Paulus? Dann bist du aus der Gnade gefallen. Sondern der Weg, den wir gehen, ist, ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du mit mir willst gehen und stehen, dann nehme ich mit, Herr, weil alleine kriege ich das nicht gebacken. Du musst mit mir gehen und du gehst mit mir. Und die alten Pfingstler haben gesungen und er geht mit mir und er spricht mit mir und er sagt mir, Kind, du bist mein. Manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Ich vermisse manchmal diese Glaubenszeugnisse. Du bist mein. Er spricht zu mir, er sagt, Herbert, du bist mein. Er spricht zu dir, nenn deinen Namen da rein und sagt, du bist mein. Du gehörst zu ihm. Du gehörst zu ihm. Und ich glaube, dass der Heilige Geist auch alte Hymnen liebt. Ich bin zwar einer der Vorreiter mit gewesen in unserer Region, der Chorus so in den Gottesdiensten salonfähig machte. Und das kann ich sagen, ohne zu Übertreibung, das war so. Man hat sogar dann teilweise darüber geschimpft, dass ich das so machte. Aber ich war so begeistert, irgendwie vielleicht auch herauszubrechen aus Religiosität und dem Ganzen, ich weiß es nicht. Aber, und natürlich gibt es auch alte Schinken und alte Lieder, da sagst du, oh Gott, wie konnte man sowas nur singen? Ja? So, da gibt es ein Lied, das heißt so, auch so, meine Seele ist rastlos, nach Gewissheit sie fleht, Ob im Buche des Lebens wohl auch mein Name steht, dass mein Name dort steht, nur um dieses ich flehe. Ja, wie sagte, schrieb ein Pastor, Junge, bekehr dich endlich und dann hört die Schreierei auf. Bekehr dich doch einfach. Und dann weißt du, dass dein Name da geschrieben ist. Dann muss ich das nicht jeden Sonntag aus dem Gesangbuch wieder hervorjodeln. Bekehr dich endlich und du weißt, ja, mein Name steht da drin. Versteht ihr? Es gibt natürlich auch oder andere Dinge. Zieh durch die Lande, o Heiland der Welt. Ja, das ist schön. Ich gucke nämlich gerade Tatort her. Würdest du mal bitte dich um meinen Ort kümmern? Zieh durch die Lande, o Heiland der Welt. Beuge, was dir sich entgegen noch stellt. Und der Herr sagt, zieh dir durch die Lande der Welt. Geht ihr durch die Städte und Dörfer. Und wir beauftragen immer wieder Jesus. So, jetzt habe ich gesagt, frei von der Verpflichtung sind wir im Fleisch zu leben. Frei von dieser Verpflichtung, dem Fleisch gehorsam zu sein. Römer 8, 12 bis 13. Ihr seht, wir sind sehr viel im Römer 6, 7, 8. Lies das mal alles so ein bisschen durch. Römer 8 hoch. So sind wir nun Brüder. Tut mir leid, ihr Schwestern. Kommt nächsten Sonntag nochmal wieder. Ist wieder an die Brüder geschrieben. Okay. Hallo, ihr Männer. Nehmen wir die Schwestern mit rein? Okay, also ein paar nicken. Ja, was heißt, du warst jetzt nicht gefragt. Du bist ja eine Schwester. Über dich beraten wir ja gerade, ob das geht oder nicht. Okay, also wir nehmen die Malis mit rein, nicht wahr? Okay, gut. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Da steht's doch. Verpflichtet. Wir haben keine Verpflichtung mehr dem Fleisch gegenüber. So sind wir nicht mehr dem Fleisch Schuldner oder verpflichtet, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Das gilt jetzt sagt er den Neubekehrten, denen, die an Christus glauben. Dein geistliches Leben kann niemals wachsen, zur Blüte kommen, niemals gesund sein, wenn du dich entscheidest, nach deinem Gläubigsein weiter im Fleisch zu leben. Dann kannst du nicht das Leben Gottes genießen. Dann genießt du deinen alten Frust, deine alte Schiene, dein altes Denken. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Nach dem Fleisch leben ist, gottlos zu denken wie vorher. Dass ich es nicht schaffe, dass mein Leben nicht genug ist, dass meine Hingabe an Gott nicht genug ist. Ich muss noch was leisten, damit ich angenehm bin. Das ist gottlos. Das ist Gottlosigkeit. Es genügt, Jesus, was du für mich getan hast. Das genügt, Jesus. Jesus, du allein bist genug. Du bist genug für mich. Kennen manche noch das Lied? Du bist genug. Bist genug für mich, bist alles für mich. Wenn wir das mal nicht nur singen, sondern wissen, er ist genug für mich. Jesus, du bist genug für mich. Wenn ich auf die Nase falle, ja, dann werde ich wieder aufstehen und ich werde neue Stärke und Reinigung und Kraft bei dir empfangen, weil du genügst auch, mir in meinem Fall, aus meinem Fall herauszuheben, zu helfen. Das genügt. Jesus, du bist stark genug und du bist genug. Du bist, dein Leben, deine Erlösung, deine Versöhnung reicht aus. Auch wenn ich in meinem Glaubensleben falle, auch wenn ich manches Mal das Ziel verfehle, wenn ich gesündigt habe, wenn ich vielleicht dem Fleisch nachgegangen bin, dann genügst du, Jesus, um mich wieder auf rechtem Kurs zu bringen. Er genügt, Leute. Er genügt. Wenn du mal begreifst, dass er genügt und dass es in dieser Zeit keine Verdammnis über dir gibt, sondern er wird wie ein Vater, unser Vater Gott wird kommen, sagt, mein Sohn, meine Tochter, du bist gefallen, komm, gib mir die Hand. Ich stelle dich wieder auf den festen Grund, wo der Boden wirklich felsiger Boden ist und wo dir nicht wieder alles wie im Sand unter den Füßen davon schwimmt oder du wegleitest. Der Vater erhält uns an unserer Rechten. Was sagt die Bibel? Du hältst mich an meiner rechten Hand. Beständig, ständig, ständig. Ist immer an meiner rechten Hand. Da ist seine linke in meine rechte gelegt. So steht es geschrieben und das glaube ich. Ich glaube es, wenn ich unmöglich bin, dass seine rechte noch da ist. Und ich bin dankbar, dass diese Rechte, dass seine Linke an meiner Rechten ist. Ich bin froh, dass er mich da festhält. Weil solange er mich festhält und ich ihn festhalte, habe ich die besten Aussichten, einen verpassten Kurs oder von einem abgekommenen Weg, habe ich die besten Aussichten, wieder auf einen geraden Weg zu kommen. Das verdanke ich nicht meiner Kühnheit, meiner Coolheit, meinem guten Wissen. Ich verdanke es ihm, der sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Ich werde dich niemals aufgeben. Ich halte dich bei deiner Rechten. Und das genügt mir. Es ist genug. Jesus, du bist genug für mich, Jesus. Du bist genug für mich. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner. Das Fleisch will, unsere gottlose Seele will gottloses Verhalten leben, weil sie es aus unserer Vergangenheit gewohnt war. Aber wir sagen, nein, ich lebe nicht mehr diesem gottlosen Denken und Wollen. Jetzt wird mein Denken ausgerichtet, Römer 12,2. Ich werde erneuert mit göttlichem Denken und fange an, in göttlichen Schienen und in göttlichen Bahnen zu laufen. Und das, weil seine Kraft in mir wirksam ist und nicht, weil ich so cool auswendig gelernt habe. Aber ich muss auswendig lernen, damit in den Situationen der Heilige Geist mich erinnern kann, was geschrieben steht. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen. Du verdammst dich und sagst, oh, was ist nur mit mir los? Und er sagt, das ist mit dir los. Du bist eine neue Schöpfung in Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dann kann der Heilige Geist das hineinrufen in uns. Dann kann er uns erinnern. So sind wir nicht mehr dem Fleisch Schuldner, Brüder und Schwestern, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes, des Körpers tötet, wie tötet, das heißt nicht, dass du dich verstümmelst. Das heißt nur, dein Körper hat vielleicht Begierden, die dir schaden. Denken wir nur gerade in den Bereich, in dem wir mit der Gemeinde sind, der Prostitution. Da sagen Männer, ich kann aber nicht anders. Ich muss, wenn du zu Christus gekommen bist, dann musst du da nicht mehr fremdgehen. Dann musst du nicht mehr irgendwo hineingehen. Dann kannst du sagen, nein, das will ich nicht. Ich töte diese Gefühle, diese Handlung des Fleisches. Denn jetzt gehören meine Glieder Gott. Mein ganzes Leben gehört Gott. Dir, Fleisch, werde ich nicht mehr dienen. Du hast ihm den Tod erklärt. Versteht ihr, was ich meine? Ich gehe dem nicht mehr nach. Früher, ich habe mir erlaubt, auszurasten, zornig zu sein, ärgerlich zu sein. Und dann habe ich gesagt, Schwamm drüber. Die das abgekriegt haben, haben es ja auch verdient. Hätten sich anders benommen, hätten sie mich nicht so gereizt, dann wäre ich auch nicht so ausgerastet. Schuld ist der andere, ist ja klar. Aber du sagst nein. Ich werde dem Zorn nicht Raum geben. Und wenn du dich geärgert hast, was schreibt Paulus an Gläubige in Epheserbrief? Lass doch die Sonne nicht untergehen über deinem Zorn. Okay, du hast dich vielleicht tierisch geärgert. Aber dann bring es doch, bevor du schlafen gehst, in Ordnung. Geh und sag zu deinem Schatz, Schatzi, tut mir leid. Oder zu deinen Eltern. Oder Vater. Oder Arbeitskollegen. Tut mir leid. Tut mir leid, dass ich so ausgerastet bin. Bring es doch einfach in Ordnung. Fällt dir kein Zacken aus der Krone. Weil du hast eine himmlische Krone auf, Barmherzigkeit und Gnade. Gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit sind wir. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist, durch deinen neu gezeugten Geist, geht hier nicht um den Heiligen Geist. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Es geht um das, was ihr in reinigender Strom gerade durchmacht. Ich bin ein Geist, ein Wesen aus Geist, Seele und Körper. Und meine gottlose Seele will gewisse Dinge leben. Mein Fleisch will den alten Begierden und Lüsten nachgehen. Und mein neu gezeugter Geist sagt, das geht jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt eine neue Schöpfung in Gott. Und ihr habt jetzt kein Mitspracherecht mehr. Jetzt geht es um Gottes Leben. Was geschieht? Wir töten das Fleisch mit seinen Wünschen. Wir bringen die gottlose Seele in die Ordnung Gottes hinein. Und sagen, Seele, du wirst dir angewöhnen, göttlich zu denken. Und in dieser Freiheit können wir leben. Wir sind zu dieser Freiheit berufen. Mit Christus in Freiheit leben, indem wir selber mit ihm zusammen uns als gestorben, gekreuzigt betrachten. Wir sind freigesprochen von der Sünde. Wir sind frei von der Verdammnis. Wir sind aber auch frei von der Verpflichtung, im Fleisch zu leben. Wir sind frei von der Verpflichtung, dem Fleisch Gehorsam zu leisten. Wir müssen dem Fleisch nicht mehr gehorchen, sondern wir gehorchen dem Herrn. Amen. Und wenn du fällst, Was sagt denn Johannes, 1. Johannes 1,7? Das Blut Jesu reinigt dich von aller Ungerechtigkeit. Das Blut Jesu reinigt dich. Wir bekennen, wir sagen nicht Schwamm drüber. Und was ist, wenn du zornig gewesen bist? Du sagst, das lege ich ab. Legt ab Zorn. Sprich dazu Gläubigen. Auch ein Gläubiger kann sich ärgern. Kann auch mal zornig sein. Also was mich aufregt, ist, wenn Computer nicht richtig funktioniert. Also das ist etwas, dann könntest du manchmal reinbeißen. Aber dann weiß ich, die Zahnarztrechnung wird wieder so hoch. Lass es. Nein, aber so, wenn das nicht, ich mag, dass die Dinge funktionieren, dass die laufen. Wenn du da sitzt und du willst eine E-Mail verschicken und in der Zeit wärst du zur Post gegangen und die wäre schon fast angekommen, der Brief, dann weißt du, wovon ich rede. Das ist, ja, aber da können wir auch Geduld lernen. Oder vielleicht den Computer in Ordnung bringen, dass er wieder funktioniert. Aber es gibt Dinge vielleicht im Leben, wo du dich ärgerst. Und wenn du vielleicht ganz eilig auch bist und dann sind all die Samstags- und Sonntagsfahrer wieder vor dir auf der Straße. Und du weißt nur eins, wenn das so weitergeht, komme ich zu spät. Ich kann nur sagen, take it easy. Du kommst auf jeden Fall an, wenn du nicht haarsträubend irgendwie überholst. Aber komm in Entspannung rein. Du musst dem Fleisch nicht mehr gehorchen. Die Bibel sagt, wir töten die Handlungen des Fleisches. Wir sagen, nee, Fleisch, das geht nicht. Das gottlose Denken der Seele, nee, jetzt denken wir biblisch. Jetzt denken wir gottgemäß. Nicht mehr dem Fleisch gemäß, nicht mehr der Gottlosigkeit gemäß. Und das lernen wir. Und der Heilige Geist stärkt uns dabei. Und er schreibt das in uns rein. Und er macht diese Worte Gottes, diese lebendigen Worte. Jesus sagt, meine Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und Leben. Diese lebendigen Worte macht der Heilige Geist, macht der Herr selber in uns, in unserem Charakter. Schreibt er sie hinein, prägt er sie hinein und wir bekommen den Charakter und das Wesen Jesu Christi. Wir werden verwandelt, es ist ein Prozess. Und der dauert so lange, bis Jesus wiederkommt. Und so lange auf diesem Weg, ertrag nicht nur die anderen, ertrag dich auch einfach mal selbst. Hab dich doch einfach mal lieb. Ja. Wenn du ein Bayer bist, stell dich vor den Spiegel morgens. Schau dich mal an. Statt zu sagen, wie siehst du wieder aus? Einfach mal sagen, ich mag die. Ich mag die. Ja. Und die Kameruner und Franzosen unter uns, ihr könnt dann morgens am Spiegel sagen, je t'aime, glaube ich, wäre das denn, oder? Ich liebe dich. Überleg mal, wenn du dir am Morgen schon die erste Liebeserklärung machst. Te amo. Te amo. Ne? Nein, das singen wir jetzt nicht, das war kein Worship-Lied jetzt. Aber das kannst du dir selber sagen, ich liebe dich, ich hab dich lieb. Schau dich mal an und mal, du musst dich lieb haben, einfach lieben, weil Christus lebt in dir. Christus hat dich lieb, Amen. Der Vater hat dich lieb, der Heilige Geist hat dich lieb. Du bist nicht mehr ein Sklave der Sünde, du bist zur Freiheit berufen. Du kannst in Freiheit leben. Und gewöhne dich an dieses neue Leben. Es ist neu. Man muss sich an dieses neue Leben gewöhnen. Aber gewöhne dich daran. Und du wirst merken, es tut dir so gut. Und deine Seele wird gesund werden. Ja. Die Tage, wie sagt jemand auch in der Psychologie, Psychiatrie und so weiter, geht es um Freud und diese Sachen. Und da wurde einfach auch von Freudscher Seite festgestellt, wir können die Seele eigentlich nicht heilen. Wir können gewisse Dinge analysieren, aber wir wissen nicht mal, wie wir die Seele anpacken sollen. Denn sie ist für uns nicht greifbar. Und dann schreibt jemand in einem Buch und sagt, aber es gibt einen, der unsere Seele geschaffen hat und der sie kennt. Und er sagt, ich heile deine Seele. Das, was Medizin nicht kann, das, was gut gemeinter ärztlicher Rat nicht fertig bringt. Es gibt einen, der heilt die Seele und das ist Jesus. Er erquickt meine Seele. Er erfrischt meine Seele. Er baut meine Seele auf. Und ich bitte dich, alle, die ihr neu mit Jesus gekommen seid, in das neue Leben, in das neue Land Gottes, mach einen Schlussstrich mit der Vergangenheit. Du im Internet, ordne deine Beziehungen. Ja, die alten Freunde werden nicht unbedingt mitgehen. Aber du findest in der Gemeinde, wo immer du in Deutschland bist, wir haben überall Gemeinden in Deutschland. Pfingstliche und nicht pfingstliche Gemeinden. Schau dich um in deinem Wohngebiet. Du wirst eine Gemeinde finden, wo du sagst, da bin ich zu Hause. Da werde ich mich wohlfühlen. Du brauchst so einen Platz. Du brauchst so ein Zuhause. Du bist nicht dazu geschaffen, geboren, allein zu sein. Such dir eine Gemeinde, wo du sagst, ja, das ist Heimat für mich. Da will ich hin, da will ich leben. Und wenn du sagst, ich finde nichts, kannst du mir gerne noch eine E-Mail schreiben. Ich schaue, ob ich in deinem Umfeld was finde, wo ich dir raten kann, hinzugehen. Auch neulich jemand rief mich an und sagt, Herbert, ich würde so gerne in eine gute Gemeinde gehen. Und wir haben uns unterhalten und ich habe ihm ein paar Ratschläge gegeben. Ich sage, schau es dir doch einfach an. Ich will da nicht Werbung machen, diesen gut oder diesen nicht so gut und so weiter. Darum geht es. Ich sage, da hast du diese Adressen und jetzt geh hin. Besuch doch einfach mal die Gemeinden und guck, wo bin ich zu Hause. Und einer auf der Liste sagte, oh, das ist eine Pfingstgemeinde, da war ich schon. Die hat mir eigentlich bis jetzt am besten gefallen. Ich sage, wenn du da zu Hause bist, geh dorthin. Dann geh dorthin und finde ein Zuhause. Gliedere dich dort ein. Werde Teil dieser Gemeinde. Weil einer mag überwältigt werden. Zwei können widerstehen. Eine dreifache Schnur reißt nicht in zwei. Du brauchst jemand an deiner Seite, der mit dir glaubt. Der mit dir vielleicht auch manchmal einen Kampf ausfischt, dem du alleine erliegen würdest. Das brauchen wir. Wir sind aufeinander angewiesen. Und das ist auch gut so. Jesus sandte seine Jünger immer zu zweit. Wir brauchen einander. Und das ist gut. Beste ist immer, finde ich, noch in der Ehe, wenn man dann zu zweit ist. Aber auch sonst, wenn Jesus seine Jünger sandte, immer zu zweit. Das ist ein gutes Prinzip. Der Einzelne mag überwältigt werden, aber zwei werden widerstehen. Und dann haben wir noch den dritten, Jesus, in unserem Bund. Und das reißt nicht, das fällt nicht. Dieses Seil reißt nicht. Das ist gut. Okay, das wollte ich sagen, du bist frei von Sünde. Freiheit, du kannst in Freiheit von Sünde leben. Jesus hat alles getan. Er hat alles getan. Amen.